Der Schriftsteller Peter Wawerzinek lässt uns in seinen Büchern und dem Film Lieferlehn an seiner dramatischen Kindheit teilhaben. Als er 3 war, wurden er und seine jüngere Schwester von der Mutter im Stich gelassen. Die haute in den Westen ab. In einer Rostocker Wohnung eingesperrt dauerte es 5 Tage, bis die Kleinkinder gerettet wurden. Peter Wawerzinek verarbeitet dieses Trauma künstlerisch und ich bin dankbar, dass er heute im Kunstkarten bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Peter Wawerzinek.
Herzlich willkommen zurück, ja.
Ich bin Anke Jahn und verspreche Ihnen eine Stunde mit Tiefgang und Hoffnung. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV. Es passiert nicht oft, aber manchmal treffe ich Menschen, bei denen ein Sie partout nicht über meine Lippen kommen will. Und so war es auch bei meiner ersten Begegnung mit dem Schriftsteller Peter Wawerzinek. Das Du war einfach ganz natürlich da, auf beiden Seiten. Peter, wie ist das bei dir? Wen siehst du überhaupt? Bist du so ein Duzmensch?
Ja, na, für mich ist halt immer komisch, wenn ich siezen muss oder gesiezt werde. Hab bis jetzt noch keinen so richtig im Leben entdeckt, keine Bevölkerungsgruppe, würde ich sagen, kein Freundeskreis, Bekanntenkreis, wo ich das konsequent machen würde. Also bei mir ist es Du immer so die erste Haustür, die erste Öffnung.
Ja, wie machst du das mit Verlegern, Lektoren?
Ja, da muss man abwarten. Also da heißt es nicht sofort losreden, sondern erstmal, wenn die einsiezen, wird genaht, dann los zurückgesiezt.
Und dann kommt man automatisch aber irgendwann aufs Du, oder?
Da hat man dann die große Chance, dass man sympathisch wird und dass dann der Verleger eventuell dann auf einen zukommt. Wenn der beim Sie bleibt, ist man meist schon wieder raus aus dem Verlag. Ne?
Wir werden nachher noch über deine Bücher sprechen, aber zunächst schauen wir auf den Film Lieferlehn. So schreibt er sich jedenfalls. Lieferlehn. Was ist das eigentlich für ein Wort?
Das ist ein friesisches Wort und ich war noch nicht in Friesland. Also die einen sagen Lieferlehn. Ich sage im Film, glaube ich, Lieferlehn.
Ja.
Und das habe ich dem Kameramann Steffen Sebastian zu verdanken, der plötzlich sagte, sag mal Peter, wie wär's mit Lieferlehn oder Lieferlehn? Oh, sag ich, das klingt doch interessant. Und Allee ist auch drin und es klingt so nach Leben. Live.
Lieferlehn heißt aber eigentlich Mutterseelen allein. Und es geht in dem Film um dein Schicksal und das deiner ein Jahr jüngeren Schwester Beate. Du hast in 3 Kinderheimen an der Ostsee Zuwendung erfahren, Förderung, nachdem ihr befreit worden wart. Beate allerdings, 2 Jahre war sie damals alt, als eure Eltern euch in der Rostocker Wohnung Mutterseelen allein weggesperrt hatten und in den Westen flohen. Beate wurde als nicht entwicklungsfähig eingestuft und landete in Stralsund in der Psychiatrie. Es ist natürlich sehr berührend, wenn man das auch im Film Lieferlehn sieht. Der Film wird übrigens am 30. November um 0 Uhr im NDR Fernsehen laufen. Jetzt steht er schon in der ARD Mediathek. Und all unsere NDR Beiträge, die findet man auch im Netz unter ndr.de/Wawerzinek. Nun wirst du natürlich ein größeres Publikum erreichen, Peter, mit deinem Film. Du hast ja auch schon in dem Roman Rabenliebe geschildert, was dir widerfahren ist. Hast damit auch den Bachmann-Preis gewonnen. Warum reichte dir die schriftstellerische Verarbeitung in Rabenliebe nicht aus? Warum brauchte es denn diesen Film noch?
Alles Schwierige ist einfach zu sagen. Es kam bei den Lesungen und dann auch durch die viele Presse, ich hatte ja schließlich den Bachmann-Preis damit gewonnen, sehr viele Leute, ehemalige Heimkinder, auch aus anderen Heimen auf mich zu. Und dann war eben eine gewisse Gisela Gilde, die sagte, okay, ich habe mit dir Schularbeiten gemacht und möchtest du deine Heimerzieherin, die erste, Frau Bannhardt, kennenlernen? Da kamen also auch Heimkinder auf mich zu, die mit dabei waren. Und dann wurden es immer mehr Menschen und Problematiken und auch mit meiner Schwester, dass ich gesagt habe, das will ich jetzt nicht literarisch nochmal aufarbeiten oder das Buch nachbessern, sondern da sagte ein Freund zu mir, ja, mach doch einfach einen Film. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine großartige Idee, habe so und so viel Prozent von dem ganzen Geld, was ich verdient habe mit dem Bachmann-Preis, dort eingesetzt. Und dann haben wir angefangen, 2011 mit der Bannhardt loszudrehen. Später kam noch Monika, eine Schwester, dazu. Dann irgendwann machte sich Beate auch auf und die sich ein paar Jahre geweigert hatte, sagte dann plötzlich eines Jahres, ich mach mit. Und dann hatten wir 3 Frauen zusammen und dann wurde alles das beredet, was ich im Buch noch nicht wusste und vor allen Dingen immer mehr das Zentrum auf Beate. Und da sind wir sehr dankbar, dass die Beate dann mit uns dann ins Krankenhaus festgegangen ist und dort an den Ort, wo sie 15 Jahre lang weggesteckt wurde, gegangen ist, weil sie wollte Das erst nicht, aus ganz einfachem Grund. Sie wollte nicht für jemanden gehalten werden, der dort groß geworden ist. Sie wollte auch nicht mehr daran erinnert werden, und das kann man alles verstehen.
Wir werden später noch auf deine Schwester Beate zu sprechen kommen und auch auf die Erzieherin Erika Bannhardt, die im Heim eine junge Erzieherin war. Ich wollte noch mal fragen, wie ist das für dich, wenn du immer wieder mit diesen frühen Traumata konfrontiert bist, künstlerisch? Hilft es dir wirklich oder tauchst du da immer wieder in diesen Schmerz ab?
Nein, das wird man nicht los. Was man los wird, sind Leute, die, sagen wir mal, in meinem Beisein dann gesagt haben, oh, redet der schon wieder von seiner Heimkindzeit. Die habe ich dann langsam auch abstoßen können, weil das mir dann zu oft vorkam. Dieselben Leute reden ja dann auch ständig von ihrem Auto oder von ihrem Chef oder von, wo ich dann niemals sagen würde, redet der schon wieder von seinem Chef. Das kann man noch machen, man kann die Leuten ausweichen, aber man kann sich selber nicht ausweichen. Das ist nun mal meine Geschichte. Es ist durch Beate und durch andere auch die Geschichte anderer. Ich bin eben das ewige Heimkind, das ist mir ganz klar. Und ich bin ja auch ein autobiografisch schreibender Autor oder Schreiberling, der immer wieder versucht, mich selber neu anzulanden, neu anzudocken von allen möglichen Seiten, wo ich immer sage, na, so habe ich mich ja noch gar nicht hinterfragt. Das ist eine einzige Hinterfragung, die dahin zielt, kannst du wirklich damit gut umgehen oder zieht es dich runter? Und ich muss sagen, also das war mit dem Schreiben schon richtig so. Also das ist richtig Therapie gewesen. So wünscht sich das jeder normale Professor für Therapien, dass man das so macht. Und ich habe mit Rabenliebe also alles rausgelassen, mich richtig nackig gemacht. Und da kann ich auch gar nicht mehr weg. Es kommt immer wieder auf und ich bin eben so ein Autor, sonst hätte ich anders machen können, also wo man es versteckt, Satiriker werden oder utopische Romane schreiben, wo man das eigene verkleiden kann in anderen Personen, aber ich bin bei ich geblieben.
Ja, und wir freuen uns, dass dieses Ich heute im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV zu Gast ist, Peter Wawerzinek. Wir werden gleich noch weitersprechen. Und diesen Kunstkarten, den können Sie übrigens auch nachhören als Podcast unter ndr.de/mv oder auch in der ARD Audiothek. Der beeindruckende Dokumentarfilm Lief Alleen, den Sie in der NDR-Mediathek finden, wurde produziert von Peter Wawerzinek und Steffen Sebastian. Wer hat denn eigentlich, Peter, was gemacht bei diesem Werk?
Also die Anregung kam von Steffen Sebastian auf jeden Fall, weil ich überlegt habe, kein weiteres Buch nachzulegen zu der Thematik und nachzubessern, sondern eher an so eine Oper gedacht habe. Ich habe irgendwie an ein Singspiel gedacht, das ich machen wollte, weil ich eine ganz andere Kunst machen wollte, also Pantomime ausgeschlossen. Aber ich wollte etwas machen, was mit Literatur nichts zu tun hatte. Und dann ist das mein alter Freund Steffen Sebastian gewesen, der mir einfach gesagt hat, Peter, lass uns doch einfach, wir haben ein, zwei Filmchen mal gemacht, das Jahr. Wir hatten schon ein bisschen Erfahrung. Er sagte, wie das gemacht werden muss, du musst da ein Skript schreiben. Ich dachte, bei Dokumentarfilm geht man rein. Nee, sagt er, das muss schon. Dann habe ich das gemacht, dann hat er das geändert. Dann haben wir gesagt, okay, dann wird es ein Gemeinschaftswerk. Und das haben wir durchgehalten. Das ist ein 50-50 Gemeinschaftswerk. Man weiß gar nicht so richtig, wer ist jetzt der richtige Autor, der Co-Autor. Und das war gut, wenn wir dann losgelegt haben. Haben wir uns sozusagen die Bälle zugeworfen. Wir beide hatten ein gemeinsames Drehbuch sozusagen im Kopf und das war relativ dann leicht.
Der Film ist sehr, sehr berührend. Schon am Anfang im Nienhagener Gespensterwald ist es sehr atmosphärisch dicht. Man spürt richtig die Verlassenheit. Es sind märchenhaft poetische Klagelieder. Lass uns mal in die Tonspur des Films am Anfang reinhören.
Mein ist der Gespensterwald in Ostseebad Nienhagen. Mein sind die Bäume. Mein sind die Vöglein im Geäst. Spürvögel sind sie, von mir ausgeschickt, nach der Mutter, dem Vater, zu suchen. Die abgehauen sind, mich und meine Schwester Beate einfach so zurückließen.
Ihr habt ja auch Musik drunter gelegt von Herbst in Peking, hochästhetische Bilder. Ich habe mich gefragt, darf das Grauen so schön, so poetisch dargestellt werden?
Auf jeden Fall, weil Leute wie wir, die am Meer groß geworden sind, die laufen halt in Freude oder wenn sie überlegen, ob sie heiraten sollen oder nicht, oder in Trauer an die Küste, runter ans Wasser. und schreien sich aus, jubeln sich aus, wandern den Strand lang, bis sie wiederhergestellt sind. Diese Emotion, die man dann selber als Mensch loswerden kann, dem Meer alles anzuvertrauen, das habe ich immer schon gemocht. Also da war ich dann mit mir allein und nur das Meer war mein Auffangbecken, ja.
Wir lernen am Anfang in Lieferlehen auch Erika Bannhardt kennen, du hast sie schon erwähnt. Ende der 50er Jahre war sie noch eine junge Erzieherin, inzwischen ist sie verstorben. Sie kommt zu dir zum Picknick in den Gespensterwald.
Hallo, alter Freund.
Komm her,
Minion, wie früher.
In diesen Szenen mit Erika Bannhardt wird das deutlich, dass du durchaus auch ein Stück weit zumindest aufgefangen wurdest.
Genau.
In dem Film gibt's aber auch noch die Gespräche und Reisen reportagehaft mit deiner Schwester Beate. Beate war ja 2, als ihr verlassen wurdet und da in dieser Wohnung 5 Tage allein wart. Beate, die hat 15 Jahre in einer psychiatrischen Abteilung verbracht, bekam weder eine reguläre Schulbildung noch eine Berufsausbildung. Wie wütend macht dich das?
Ja, ich muss mich halt eben zusammenreißen. Also das geht auch, glaube ich, jedem Zuschauer so bei dem Film. Und man möchte am liebsten alle vor Gericht bringen, die das gemacht haben. Es ist vor allen Dingen eine Person, die namentlich mir bekannt ist, auf die man wütend sein könnte. Als Person, die da am Bettchen steht von 2 Kindern, die eben gerade irgendwie der Hölle entkommen sind und dann da steht wie die Guten ins Kröpfchen und Töpfchen und sagt, na, das ist okay, den können wir hier retten und die retten wir mal nicht. Da sagen wir mal gleich, die ist überhaupt nicht entwicklungsfähig. Und so ist ja Beate dann 15 Jahre lang auch behandelt worden.
Was für ein Menschenbild, ja.
Da hat überhaupt keiner mehr nachgefragt oder nachgebessert oder sie beobachtet und gesagt, wir müssen eigentlich das Urteil von dem, der das eigentlich mal gefällt hat, ändern. Das ist nicht gemacht worden.
Besonders dramatisch fand ich auch die lakonischen Schilderungen von Beate bezüglich einer Schlaftherapie für aufsässige Patienten.
Da standen weißes Bett aus Metall und über das Bett war ein Netz gespannt, so Art wie ein Fischernetz. Und dann wurde das Netzbett praktisch von Fuß bis oben zum Kopfende zugeschnürt, wie eine Korde. Und das 6 Wochen lang. Dann gab es noch 3-mal täglich eine Spritze, Beruhigungsspritze.
Das ist kein Einzelfall gewesen. Wir haben gedacht, okay, da hat es Beate mal besonders hart getroffen. Nein, das war gängige Therapie, Arbeitsweise, aufmüpfige werden 6 Wochen lang in ein Bett gelegt, da wird ein Netz drüber gespannt und die dürfen nur noch zum Essen und zum Pinkeln raus und ansonsten sich wieder hinlegen, kriegen voll die Dröhnung, jeden Tag 3 Spritzen, damit sie sich das mal merken. Und sie hat ja auch gesagt, das hat sie sich dann fürs Leben gemerkt. Wir haben es auch erst nicht glauben wollen. Wir haben lange gesucht und sind dann mit Hilfe von einem Fotografen auch dahin gekommen, dass 2 solche Betten auch wirklich mal auf einem Foto auftauchten. Und die haben wir dann im Original, das ist so schwammig, rosa, bläulich, gelblich, das sieht schon ganz widerlich aus, haben wir das mit reingenommen, weil wir sagen, das ist ein Bett, das muss man nur sehen und dann Beate dazu hören und dann kriegt man von selber Wut und Gänsehaut.
Ja, zu sehen in dem Film Lieferlehen, der auch jetzt schon in der NDR-Mediathek anzusehen ist. Wenn Kinder traumatisiert werden, dann werden sie das ein Leben lang nicht mehr los. Sie denken immer, sie sind selbst dran schuld, wenn sie verlassen, geschlagen, missbraucht wurden. Und sie tun alles, um doch noch von der Mutter geliebt zu werden, weil Kinder eben diese Liebe brauchen. Der Schriftsteller Peter Wawerzinek und Filmemacher ist heute unser Studiogast. Er lässt uns teilhaben an seinem Schicksal und verarbeitet das, was er erlebt hat, künstlerisch. Peter, wie war das? Musstest du deine Mutter unbedingt finden? Und hattest du die irreale Hoffnung, dass sie dich doch liebt und dich um Verzeihung bittet?
Anfangs bestimmt, aber ich hatte dann auch im Umfeld auf den Ort, als ich den Namen raus hatte, über dubiose diplomatische Wege vom Pressesprecher bis hin zum Bundestagscomputer, also die Sammelstelle, da habe ich schon gedacht, okay, du fährst hin, da wollte ich hier das Buch, das Kind, das ich war, einfach schenken. Und ich hatte aber auch schon zu einer Pfarrerin, die sie ein bisschen kannte, Verbindung aufgenommen und die sagte, um Himmels Willen, das ist ein Granitblock. Da brauchst du gar kein Buch hinschicken. Und das war schon der erste Dämpfer. Und ich hatte aber schon angefangen, Mutterfindung, also nicht Mutter suchen, sondern jetzt Mutter finden und befinden, sich zurechtfinden, was das für eine ist, begonnen. Und da bildete der Besuch bei der Mutter noch so einen roten Faden. Also im Prinzip wollte ich nicht hin. Im Prinzip wollte ich doch hin. Und das hält sich im Buch aus so, ja, wird er nun fahren oder wird er nicht fahren? Je mehr ich erfahren habe, da war ich zerrissen, aber ich bin dann doch hingefahren mit Unterstützung. Also ich habe damalige Freundin mit, noch ein Kind mitgenommen, damit ich alle diese Kommentare habe, damit die mich auch schubsen, denn ich bin allein mal hingefahren und habe mich nicht getraut, den Klingelknopf zu drücken, bin wieder abgehauen. Im Film kommen die 4, 5, 8 Sätze, die da geredet wurden am Küchentisch innerhalb von 3 Stunden, alle geballt mal zur Sprache. Man sitzt da und sagt, kannst du dir nicht vorstellen, warum ich hier bin? Und sie sagt, das müsste eigentlich mal gesaugt werden wieder. Das ist das ganz Furchtbare, aber es entstanden dann doch irgendwie mit den Kindern Verbindungen, ne? Und die waren
mit den Halbgeschwistern?
Die mit den Halbgeschwistern und die waren teilweise sogar dankbar, zu wissen, dass das, was die Mutter erzählt hat, überhaupt nicht stimmt, alles Lügen sind, dass es keine Toten gibt.
Also man muss nochmal erklären, ja? Ihr Kinder, ihr beiden, Beate und du, ihr wurdet als tot erklärt von euren Eltern.
Ja, wie Beate im Film sagt, damit nicht mehr nachgefragt wird, ne?
Eure Mutter hatte dann, als sie im Westen war, doch noch viele Kinder gekriegt, 7. Ja. Warum habt ihr euch im Film entschieden, diese Mutter nicht real zu zeigen? Also diese einzige Begegnung mit der geflohenen Mutter wird nicht von der Kamera festgehalten. Es gibt auch kein Foto, was ihr einblendet. Stattdessen spielen du, Peter Wawerzinek, und der Schauspieler Steffen Scheumann das Treffen im Nienhagener Gespensterwald nach. Die Mutter ist ein Mann in Frauenkleidern, völlig überzeichnet. Warum diese Form?
Das wollte ich auf keinen Fall ihr geben, dass die Mutter noch irgendeine Plattform kriegt. Also sobald man sie im Bild gezeigt hat, es gibt Bilder von dem Treffen, hat eine Freundin von mir gemacht, die mitgefahren ist. Aber ich wollte das nicht reinbringen. Und da kam ich dann halt auf die Idee, dass man das so einen Pseudo-Film machen muss, einen Pseudo-Doku. Ich wollte auf keinen Fall, dass meine Mutter per Gesicht irgendwie da ist. Sie sollte als die Mutter bleiben, die man sich immer vorstellt, wie Beate sagt, so eine Art Wunschmutter, Hassmutter. Die Idee, mit einem Mann das spielen zu lassen, kommt von dem, sagen wir mal, griechischen Theater her, wo ja Männer alle Frauenrollen spielten. Und es kam auch von den russischen Märchen, wo die Hexen, die bösen, bösen, bösen Hexen dann wirklich auch von Männern gespielt wurden. Und da haben wir gesagt, ja, wenn das eine böse, böse Mutter ist, dann wird die natürlich von einem Mann gespielt. Und dann ist das keine schöne, junge Frau, die gerade das dritte Kind im Bauch hat, sondern dann ist das schon auch überzeichnet. Dann ist das die richtige hexenhafte Frau, die wir da darstellen wollen, ne?
Du hast das Trauma im Film und in vielen Büchern aufgearbeitet. Das hast du vorhin gesagt, man wird damit nie richtig abschließen können. Welche künstlerischen Mittel stehen dir denn noch zur Verfügung? Du sagtest am Anfang, du hast über eine Oper nachgedacht. Du kannst ja bestimmt gut zeichnen, oder?
Ja, zeichnen habe ich lange Zeit nicht mehr so gemacht. Mache ich halt immer nur so bei Glückwunschkarten oder jetzt hier eben zum Geburtstag. Da habe ich mal in die Bücherreihen zeichne ich manchmal so kleine Sachen für die Widmung mit rein. Ich habe dran gedacht, einen Comic mal zu machen, dazu dem Film. Aber vor allen Dingen wollte ich mich jetzt zum Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres hinsetzen und endlich das Buch zum Film schreiben. Wie kam das alles überhaupt zustande? Und dann habe ich, wie gesagt, die Idee mit dem Singspiel immer noch im Kopf. Es ist natürlich jetzt ganz anderes Singspiel, ganz andere Thematiken. Das muss alles überarbeitet werden. Aber mir hat das Spaß gemacht, mit dem Film mal raus aus der Branche des Schreibens zu sein. Und wenn ich jetzt noch genügend alt werde, da setze ich mich dann die nächsten Jahre ran und mache dann eine schöne Oper.
Ja, ich bin gespannt auf den Komponisten Peter Wawerzinek. Schriftsteller und Filmemacher bist du ja schon. Und mehr über deine Pläne gleich im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV, den Sie übrigens nachhören können unter ndr.de/mv. Der gebürtige Rostocker Peter Wawerzinek, Schriftsteller und Filmemacher, ist zu Gast im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Und wir haben schon über den Dokumentarfilm Lifferlen gesprochen, der in der NDR-Mediathek zu sehen ist und der am kommenden Dienstag um 0 Uhr im NDR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Wie Und Peter, du bist jetzt auch über 60, oder?
67
schon. Man sieht es dir nicht an, aber ich will jetzt nicht hier mich einschleimen. Ja. Lass uns über die Bücher reden. Ja. Rabenliebe, Schluckspecht, Liebestölpel. Das ist ja im Prinzip die Trilogie deines Lebens. Man ahnt, wenn man den Film sieht, warum du Vogelnamen gewählt hast. Also gleich in der Anfangsszene, du vertraust dich ja den Vögeln an. Wie wichtig sind die Vögel in deinem Leben? Bist du ornithologisch gebildet?
Nee, nicht so. Nee. Also ich habe jetzt neulich zwei Bücher mir besorgt über Singvögel. Ja? Und ich habe auch Bücher mir besorgt über Bäume, also hierzulande. Mhm. Und möchte gerne noch bis zu meinem Lebensende die Bäume alle kennenlernen. Ich möchte also eine amerikanische Birke von einer russischen unterscheiden können. Ich möchte die Singvögelchen, die man so sieht oder weniger sieht, alle kennen, erkennen und sagen, das ist jetzt eindeutig eine Grasmücke, eindeutig, und das kann ich bis jetzt nicht, also das gehört dazu. Vögel waren dasjenige Lebewesen, mit dem ich mich, als ich noch nicht gesprochen habe, für die anderen, die Erzieherinnen, die mich dabei beobachtet haben, wahrscheinlich wirklich kommuniziert habe, mit den Blaumeisen am Winterhäuschen. Vögel sind diejenigen gewesen, die Botschaften bringen können, die Bescheid wissen, die woanders hinkommen, also da eventuell sogar vorbeigeflogen sind, wo die Mutter wohnt, der Vater. Und Vögel sind für mich irgendwie auch noch so eine Art Transportierer, also bis auf den Kuckuck, der ja Brutpflege nicht hat, sind sie ja alle, bis die Raben zum Beispiel, sehr bekümmert um ihre Brut, deswegen Vögelchen. Und
ja, hast du schon weitere Titel mit Vogelbezügen im Kopf für weitere Bücher?
Nee, also diese drei Bücher wollte ich machen. Das war diese drei Bücher mit SU, also Suche, woraus dann Finden wurde. Sucht, also dieses Buch über Schluckspecht, was auch Schnapsdrossel hätte heißen können. Und dann eben die Sehnsucht. Also die Liebestölpel ist jetzt ein bisschen durch die Pandemie ein bisschen ins Vergessen geraten, gar nicht richtig durchgestartet, aber da geht's mir wie anderen auch. Liebestölpel ist die Vergeblichkeit von Familienleben zu führen, feste Bindung zu behalten. Mhm. Das ist leider so. Momentan bin ich in einer glücklichen Beziehung. Das sieht auch wieder sehr, sehr gut aus. Und das sind viele, viele Beziehungen von mir sahen am Anfang immer, immer sehr, sehr gut aus. Und ich hoffe, dass das jetzt mal so ist, dass die längste Beziehung, die ich hatte, waren 7,5 Jahre. Da waren aber schon die ersten 3 Kinder dabei, dass ich vielleicht jetzt doch über 7 Jahre also mit ihr zusammenbleibe. Also ich bin da immer noch wieder ganz hoffnungsvoll bei jeder neuen Liebe.
Also über Liebestölpel haben wir jetzt gesprochen, über Rabenliebe sowieso schon. Schluckspecht, noch ein Wort zu dem Buch, dem zweiten in dieser Trilogie. Natürlich beschreibst du da auch deine Probleme mit dem Alkohol. Natürlich hängt das auch mit dem Trauma zusammen, runterschlucken, immer runterschlucken zu müssen, sich wegzubeamen. Wie gehst du mit dem Thema jetzt um?
Ja, das war auch ganz wichtig, weil ich, wie gesagt, massive Probleme hatte. Also dieses super Grundgefühl, nicht angenommen zu werden, das nicht geachtet zu sein, führte bei mir dazu, dass ich also quasi auch schon Neidkomplexe hatte. Wesensveränderung nennt man das. Also ich komme quietschvergnügt und eigentlich sympathisch rein und bin nach einer halben Stunde, anderthalb Stunden, 2 Stunden der größte Arsch. Also das muss man so sagen. Und da war eben eine Trinkerheilanstalt gegenüber Döblinhaus. Und dann bin ich da nach einer Woche zögern hingegangen und habe gesagt, ich möchte mich therapieren lassen. Ja. Mhm. Also ich sagte, 1,5 Jahr bind ich da ans Bein für, bleib gleich hier. Und er sagte, worüber wir reden wollen, mindestens 3,5 Jahre. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich 3,5 Jahre eben hier in deiner Obhut. Und ich wollte wieder in die Literatur zurückkehren. Ich hatte der Literatur schon den Rücken gekehrt, hatte schon aufgehört zu schreiben. 2000 war mein letztes Buch und ich wollte nicht mehr. Und dann habe ich mich eben therapiert und immer mehr wusste ich, ein Thema habe ich ja noch. Das Lebensthema, meine Mutter. Und daran habe ich dann angefangen, während der Therapie schon zu schreiben. Habe das ab 2007, 2008 nachgebessert, einen Verlag gefunden. Und dann bin ich ja quasi als Bachmann-Preisträger wieder dahin gelangt, wo ich eigentlich hin wollte. Und weg waren alle Neidgefühle, weg war aller Frust und habe dann noch ein paar Jahre immer mehr mich bemüht, weniger zu trinken und jetzt seit 2,5 Jahren gar keinen Alkohol mehr. Aber das war das Ziel, also stufenweise runterkommen. Mhm. Und aus lauter Dankbarkeit an den Eulenhof in Wewelsleth habe ich dann das Buch geschrieben.
Schluckspecht heißt der Roman, wie die Romane Rabenliebe und Liebestölpel erschienen im Galliani Verlag. Und damit ist also die Vogeltrilogie des Peter Wawerzynik abgeschlossen, haben wir gelernt. Aber wir werden gleich hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV über eins deiner neuen Buchprojekte sprechen, Peter. Ein Fischkopf erobert Rom. Der Künstler Peter Wawerzynik lebt derzeit in Rom. Unser heutiger Studiogast im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Und nach einem Stipendium an der Villa Massimo, Peter, bist du da einfach geblieben. Wie kam das?
Ja, die Quarantäne oder das Gefangensein in der Villa Massimo war ja schon erstmal eine gute Grundübung. Dann war die Stadt plötzlich leer. Ich wollte ein Buch schreiben über Rom bei Nacht, der Fischkopf. In Rom bei Nacht, das war der Arbeitstitel. Und plötzlich konnte ich sozusagen am Tag die leere Stadt erleben. Also am Tag die Römer, wo ich dachte, die kommen ja nur abends
raus. Waren keine Touristen da.
Ja, und plötzlich hatte ich so das Gefühl, ach, man muss da ja nur so ein Blaupapier, also so wie das im Film gemacht wird, am Tag nehmen wir das auf und dann machen wir irgendwelche Filter drauf und dann sieht das aus wie Nacht. Und da habe ich gedacht, das kann man jetzt machen. Jetzt sammelst du die ganzen Erlebnisse in Rom am Tag, im leeren Rom und machst daraus Nachtgeschichten. Und das schrie einfach nach Verlängerung. Ich musste Rom so viel wie möglich am Tag erlaufen, damit ich in der Nacht mich zurechtfinde. Und das hat seine Zeit gebraucht. Und mit meiner Freundin, die anfangen wollte, Rom zu malen, Rombilder zu malen.
Sie ist Künstlerin,
ja,
sie ist Malerin.
Ja, und sie ist ja mit in der Villa Massimo gewesen und hat das große, große Studio dort. Das ist ja riesengroß, 6,50 Meter hoch. Eigentlich macht man da nur Reiterstandbilder. Dieses Studio hat sie gefüllt, wunderbar. Ich hätte ja nur einen kleinen Raum davon genutzt. Und dann sind wir geblieben und haben verlängert. Jetzt schon.
Und ihr bleibt noch?
Ja, klar. Also ich auf jeden Fall bis Ende März erstmal. Und bei meiner Freundin wird man sehen. Also ich denke eher, dass sie nochmal verlängert. Ja, aber rein miettechnisch ist erstmal der 1,5-Jahres-Vertrag, den wir haben, Ende März, Anfang April ausgelaufen.
Und schreibst du, sitzt du an einem Buch?
Ich sitze immer an mehreren Sachen. Also ich schreibe zurzeit über Irland mit RR geschrieben. Das sind die Zeiten nach 1990, als wir aus der DDR dann endlich raus und rumfahren, haben wir uns eine Insel gesucht und das war Irland. Da sind wir 15, 16 Mal hingefahren und das Buch beginnt da mit, warum hat das aufgehört? Dann schreibe ich über Pasolini, da fehlen mir auch noch ein paar Orte. Der hat ein Buch geschrieben, Die Straße aus Sand. Und ich reise die Orte nochmal ab, das ist eins. Und dann eben, wie gesagt, Rom bei Nacht, ein Fischkopf, sucht die maritimen Ursprünge von Rom. Ne?
Du nennst dich ja selbst einen Schreiberling, nicht Schriftsteller. Warum? Was ist für dich der Unterschied?
Ich habe mir das alles selber beigebracht, bin der Autodidakt und komme mehr vom Handwerk her. Also mehr das Tun, das Schreiben, das Arbeiten dran, als wie jetzt ausgebildet sein dazu.
Und hörst du verschiedene Musiken, wenn du schreibst? Je nachdem, welches Thema du gerade am Wickel hast?
Ja, also Schluckspecht ist unter Einfluss von alter Rockmusik, die ich in der Jugend gehört habe, entstanden, aber auch sehr viel Blues, weil ich war zwischenzeitlich in Chicago mal mit einem Freund mitgefahren und hatte dort verschiedene Blues-Schuppen besucht. Und den Rhythmus, den ich bei Schluckspecht drin habe, der ist wirklich vom Blues her. Und um das mal zu beweisen, habe ich, glaube ich, in der Berliner Prenzlauer Berg Bibliothek damals mit einem Musiker zusammen, der Blues gespielt hat, das Buch über eine Stunde lang vorgesungen. Der Rhythmus ist drin. Und bei Liebestölpel waren es hauptsächlich Schlager, symphonisch verarbeitete Schlager, wo man im Hintergrund war. Er hat ein knallrotes Gummibund und. Oder Adamo oder Mireille Mathieu. Also so, dass ich die Melodien immer da im Kopf hatte. Und bei Rabenliebe, klar, erste Begegnung mit Musik von irgendeinem Kirchenchor her bis zum ersten Auftritt von irgendwelchen Blasorchestern habe ich mir die ganzen Melodien rangeholt, die mich vom Jugendlichen an begleitet haben. Von Joe Cocker bis Zappa bis Middle of the Road. Aber habe ich da alles angehört. Also ich brauche, und da ist, glaube ich, Thomas Kunst heißt der, der hat mal in einem Buch direkt hinten reingeschrieben, so, die und die Musik habe ich während des Schreibens gehört und das könnte ich auch. Manchmal will ich es aber gar nicht. Manchmal will ich Nicht, dass man dann sowas wie Mireille Mathieu im Hintergrund hört. Ne?
Nee, dich denn damit in Verbindung bringt.
Ja.
Das hat Spaß gemacht, dich hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV zu Gast zu haben, lieber Peter Wawelczynek. Danke dafür. Und schauen Sie unbedingt mal auf unsere Seite ndr.de/Wawelczynek. Da gibt es sehr, sehr viele Informationen und alle Beiträge und auch den Film Lief Alleen. Bleibt mir nur noch, Peter, dir alles, alles Gute zu wünschen.
Ja, auch allen alles Gute.
Dankeschön. Und der Film Lief Alleen läuft am 30. November, also nächsten Dienstag um Mitternacht im NDR Fernsehen. Und er ist schon jetzt in der NDR Mediathek zu sehen. Einen guten Abend noch. Am Mikrofon verabschiedet sich Anke Jahns.